Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche. Mit eurem Host Mike Klotz.
Die Banking Exchange ist zurück. Diesmal unter dem Motto Bags of Change. In einer Welt im Wandel bietet die Banking Exchange den Raum, um Banking neu zu denken. Am 18. und 19. September in Frankfurt diskutieren wir, wie innovative Technologien die Finanzindustrie revolutionieren. Sei dabei, wenn führende Köpfe der Branche über Themen wie die Rolle der Banken in der europäischen Transformation, neue regulatorische Spielfelder, die Zukunft des digitalen Bankgeschäfts und die Herausforderungen der AI-Integration im Banking sprechen. Wir sind anders. Diese Überzeugung treibt uns weiterhin an. Erlebe also eine Konferenz voller spannender Diskussionen, vielfältiger SprecherInnen und wertvoller Dialoge. Sichere dir jetzt dein Ticket auf www.banking-exchange.de und werde Teil unserer innovativen Gemeinschaft. Die Bags of Change, der Treffpunkt der wichtigsten Köpfe der deutschen Bankingbranche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Payment and Banking Fintech Podcast. Ich freue mich heute seit langer Zeit nochmal Gastgeber zu sein, ausgerechnet oder vor allem auch zu einem Thema, welches mich persönlich sehr stark interessiert und wo ich selber eine kleine Vergangenheit habe. Die Rede ist von dem Thema Open Banking. Und wenn man über so ein Thema spricht, macht es ja total Sinn, sich jemanden einzuladen, der ja von Berufswegen sozusagen davon Ahnung hat. Und ich freue mich sehr über Florian Hagen von FinAPI. Hallo Florian, schön, dass du dabei bist.
Hi Mike, freut mich ebenfalls sehr, heute dabei zu sein.
Florian, ich sehe etwas Sonne im Hintergrund. Ich nehme an, du sitzt in München. Stell dich doch mal kurz vor.
Ja, gerne. Nee, ich sitze heute in München. Ich schaue aus dem Fenster raus. Richtig schön weiß-blauer bayerischer Himmel. Sonne scheint, wunderbar. Ja, zu mir. Ich bin Gründer von FinAPI. Zusammen mit Martin Lacher haben wir die FinAPI mittlerweile schon 2008 gegründet, haben dann lange vor uns hingearbeitet, bis wir dann auf das Thema Open Banking gekommen sind. Und das haben wir ungefähr seit 2016 nach vorne getrieben. Ich mache bei uns den ganzen kaufmännischen Bereich, Sales insbesondere, aber auch alles, was Richtung Markt getrieben wird. Das interessiert mich selber sehr. Und ja, bin, wie du auch, schon seit vielen, vielen Jahren im Open Banking Bereich unterwegs. Und wir sehen aber, dass sich da jedes Jahr immer mehr tut und mehr tut und die Entwicklungen nicht aufhören und es aus meiner Sicht gerade auch wieder mal so einen Schub nach vorne gibt.
Wenn du sagst, 2008 gegründet und seit 2016 beschäftigt ihr euch mit dem Thema Open Banking, jetzt bin ich ganz gespannt, weil ich weiß es tatsächlich nicht. Was war denn in den 8 Jahren dazwischen?
Ach, das war ein zähes Geschäft. Da gab es noch keine Fintechs vom Namen her. Und wir haben uns versucht, an einem sogenannten Personal Finance Management System, PFM, das wir damals direkt an Banken verkaufen wollten. Als Startup war das damals ziemlich müßig, weil mit 3, 4, 5 Mann im Unternehmen und Banken, die noch überhaupt nicht interessiert waren, irgendwie an mit jungen Unternehmen zusammenzuarbeiten, sind wir eigentlich keinen Millimeter vorwärts gekommen und waren dann de facto kurz vor der Pleite und haben dann entschieden, Frontend ist nicht unser Ding, haben uns das Frontend einfach weggeschmissen und uns nur noch auf das API-Thema konzentriert. Und so ging FinAPI los.
2008, da kann ich mich noch gut dran erinnern, das war zu Zeiten, da war ich noch bei Bull Data, wieso mein Geld, deswegen PFM, in der Tat gibt es da eine Historie. Und damals hieß das ganze Thema Open Banking auch, glaube ich, noch anders. Das war HBCI und dann später FinTS, glaube ich. Ne?
Genau, als wir gestartet sind, wir hatten damals gesagt, ein Finanzmanagementsystem, das meine Finanzen analysiert und automatisch kategorisiert, macht keinen Sinn, wenn man das nur auf einem Konto sieht, sondern ich wollte all meine Konten an einer Stelle analysieren. Und deswegen haben wir dann geschaut, wie können wir die Kontodaten aggregieren. Und damals gab es diesen FinTS-Standard, HBCI-Standard, den die deutschen Banken schon hatten. Den konnten wir aggregieren, damals noch ohne jegliche Regulatorik. Jeder konnte das einfach machen und in Deutschland hat das wunderbar funktioniert. Deswegen gab es auch Open Banking schon in Deutschland weit bevor die PSD2 letztendlich eingeführt wurde.
Ich wollte gerade sagen, wir waren da, glaube ich, sogar die Einzigen, die so einen Standard hatten. Es gab in England, glaube ich, noch ein bisschen was anderes. War das EBIX? Ich weiß es nicht mehr genau.
EBIX gibt es in Österreich, gab es auch immer so. Auf Firmenkonten gab es immer wieder Standards, aber das war bei Weitem nicht so offen verfügbar, wie wir es in Deutschland mit HBCI und Open Banking, FinTS hatten.
Heute dann Open Banking. Ja. Du hast gerade schon ein wichtiges Wort oder Abkürzung gesagt. Die PSD2 hat ja das ganze Thema Open Banking, korrigiere mich nochmal, auf ein neues Level gehoben. Mit der PSD2 kam ja das ganze Thema Access to A oder Access to Account. Wenn du jetzt heute jemanden, der nicht 100% wissend ist, erklären würdest, was sich hinter Open Banking und PSD2 eigentlich verbirgt, so in a nutshell oder bei einem Glas Bier, wie würdest du am ehesten Open Banking erklären?
Also zunächst mal, die PSD2 ist eine Verbraucherschutzrichtlinie der EU. Also das ist immer ganz wichtig, das vorweg zu sagen, das ist nicht irgendwie für Unternehmen gemacht worden, sondern es ging um eine Verbraucherschutzrichtlinie und die besagt, dass Banken in dem Falle Zugang zu ihren Daten für Drittdienstleister öffnen müssen. Das heißt, Banken mussten per EU-Regulierung Schnittstellen kostenlos Drittdienstleistern zur Verfügung stellen, damit die Bankdaten auch von den Kontoinhabern in anderer Software als dem Online-Banking der Bank genutzt werden können. Und das war damals ein ganz, ganz großer Paradigmen-Shift, weil bis zu dem Zeitpunkt haben die Banken immer gesagt, Kontotransaktionsdaten, die gehören mir. Ich als Bank, das sind meine Daten und lieber Kunde, du kannst damit nichts machen. Und dann kam die Regulierung und hat gesagt, nee, diese Kontotransaktionsdaten gehören dem Verbraucher, gehören dem Kontoinhaber. Und wenn der ein Interesse hat, diese Daten einem Dritten zur Verfügung zu stellen oder sie an den Hauptbahnhof zu kleben, dann darfst du, liebe Bank, ihn daran nicht hindern, sondern du musst ihm diese Daten zur Verfügung stellen. Die Kehrseite, da wurde sehr, sehr viel Lobbyarbeit rauf und runter, links und rechts gemacht, war dann letztendlich, dass man einen Kompromiss gemacht hat, dass nur noch regulierte Zahlungsinstitute, also Kontoinformationsdienstleister heißen die heute, die von der BaFin über Nacht überwacht werden in Deutschland, auf diese Daten zugreifen dürfen. Und damit war das sozusagen dieser unregulierte Bereich, von dem wir vorhin gesprochen haben, bei dem jeder auf die Kontodaten zugreifen konnte, war ab dem Zeitpunkt passé.
Du hast ja was Spannendes in dem Zusammenhang gesagt und ich glaube, Paradigmenwechsel ist die perfekte Beschreibung, weil bis zu diesem Zeitpunkt war es ja tatsächlich so, dass man als Nutzerin oder Nutzer, wenn man nämlich Drittanbieter-Software nutzte, tatsächlich ja nicht selten gegen die AGBs der eigenen Bank verstoßen hatte oder auch solche Dienste wie Sofortüberweisung, die es ja, ziemlich sicher zu dem Zeitpunkt schon gab, war ja immer so ein bisschen, ich will nicht sagen Graubereich, aber es war zumindest nicht reguliert und das ist durch die PSD2 dann letztendlich ja reguliert worden. War das dann auch so, dass mit der PSD2, war es 2016, also habt ihr vorher die Entscheidung getroffen, in Richtung API zu gehen oder kam das mit der PSD2?
Nee, wir haben das, ich könnte dir jetzt eine groß strategische Weitsicht erzählen. De facto war es einfach damals so, dass wir nicht vom Fleck weggekommen sind und gesagt haben, ja, das API-Thema, das ist jetzt was im Kommen ist, dass die Softwarelösungen miteinander kommunizieren müssen. Das macht einfach Sinn. Und deswegen haben wir uns dann schon vorher auf das Open Banking-Thema gestürzt. Das hatte auch seine Schattenseiten. Also Vorteil war, dass wir schon, PSD2 wurde 2019 dann sozusagen technisch auch umgesetzt, dass wir 2016 auf dem alten Standard dann schon Kunden gewinnen konnten. Wir hatten damals große Banken wie die ING, DKB, hatten wir alle für Open Banking und Multibanking letztendlich gewinnen können. Aber die mussten dann alle mit Einführung der PSD2 zwei Jahre später auf neue Schnittstellen wechseln. Das heißt, das war ein unfassbarer Aufwand, dann auf die neuen Schnittstellen der Banken zu wechseln. Unsere Kunden mussten migrieren und das war einfach ein bis zwei Jahre, wo man sich wirklich nur um Technik gekümmert hat und kein Millimeter weiter nach vorne am Markt gekommen ist. Also es gab dann den Vorteil von den gerade groß Venture Capital finanzierten angelsächsischen Wettbewerbern, die sind erst mit der PSD2 gestartet, die haben dann natürlich nur mit den neuen Schnittstellen gestartet, während wir die ganze Umstellungsthematik machen mussten. Auf der anderen Seite hatten wir den frühen Markteintritt und schon entsprechende Kundenanzahl.
Wer war am Anfang euer Markt? War das rein Deutschland oder der deutschsprachige Raum? Oder hattet ihr schon die Fühler so ein bisschen international ausgestreckt?
Naja, das war bei uns ein bisschen was Besonderes, weil wir waren eigentlich, soweit ich weiß, das einzige Unternehmen in dem Bereich, das nicht mit externem Kapital finanziert war. Also Martin und ich haben das Unternehmen komplett gebootstrapped und deswegen mussten wir immer sehr stark aufs Geld schauen. Also sprich, wir waren ausschließlich auf dem deutschen Markt erst konzentriert. Dann haben wir uns Österreich vorgenommen. Da hatten wir sehr schnell sehr viele Kunden aus dem Bankenumfeld gewonnen, die wiederum uns dann dazu gebracht haben, in Osteuropa aktiv zu werden, weil die österreichischen Banken sehr starke Präsenz in Osteuropa hatten. Und so sind wir eigentlich durch Kundenprojekte von Deutschland, Österreich und dann nach Osteuropa gekommen.
Also kann man sagen, nach einer wirklich sehr langen Durststrecke, wenn du sagst 2008 bis 2016 und dann 2019, das sind ja 10 Jahre, wo ihr euch über Wasser gehalten habt, kann man das so sagen?
Naja, wir hatten das Glück, dass tatsächlich wir schon 2018 ein sehr angenehmes Angebot von der Schufa damals bekommen hatten, dass sie 75% von uns gekauft hat. Das heißt, wir haben eigentlich bis 2016 mit dem PFM rumgekämpft und dann hatten wir 2 Jahre Open Banking, FinAPI letztendlich gemacht und da waren wir dann schon sehr, sehr erfolgreich. Das ging dann sehr schnell. Also eigentlich, wenn man so will, das reine FinAPI-Geschäft war 2 Jahre dann mit sehr erfolgreich, aber wie es als Unternehmer dazugehört, hast du davor irgendwie 8 Jahre Slache bis absteigende Lernkurve.
Ja. Was war das Interesse der Schufa, damals bei euch einzusteigen?
Damals hatten wir mit der ING sehr früh ein ganz spannendes Projekt gemacht und zwar ging es da um den Sofortkredit. Das heißt, die ING hat mit Blick aufs Konto, mit unseren Daten und unserer Kategorisierung dann sofort einen Konsumentenkredit war es, entschieden und hat den dann auch sofort ausbezahlt. Das heißt, du hast mit der neuen Technologie, ohne dass du irgendwelche Kontoauszüge oder sonstige Papiersachen eingescannt, wie auch immer, an die Bank schicken musstest, nur mit einem Blick aufs Konto und der Analyse des Kontos sofort einen Kredit bekommen. Das Thema hatte damals zumindest ziemlich für Aufruhr unter allen Auskunfteien gesorgt, weil man damit natürlich die Auskunfteidaten nicht mehr so dringend braucht, weil man mit einem Blick aufs Konto, wenn ich die letzten 12 Monate deines Girokontos anschaue, wahrscheinlich eine viel bessere Prognose abgeben kann, ob du bereit bist, 5.000 Euro oder 10.000 Euro in den nächsten 12 Monaten zurückzuzahlen, als wenn ich auf eine Auskunftei-Datenbank schaue. Und da war ziemlich Angst, dass das Kerngeschäft bedroht ist und deswegen hatten wir uns damals gekauft.
Also in der Tat habe ich mich auch damals immer so ein bisschen gefragt, also Auskunfteien, ich habe den Sinn schon verstanden und lustigerweise Schufa kann man ja fast als ältestes Fintech dieser Welt bezeichnen. Ich glaube, die sind ja schon 1930 oder so, also vor dem Zweiten Weltkrieg ja schon gegründet. Aber es war immer so ein bisschen bis zu dem Zeitpunkt, als das mit Diensten wie von euch angefangen hat, so ein bisschen Leichenbeschau. Also ich habe halt rückwirkend geguckt, wie war das Zahlverhalten, aber es gab halt keine Auskunft über, wie solvent bin ich tatsächlich. Also ich konnte zwischenzeitlich ja den besten Job der Welt haben mit dem größten Einkommen der Welt, wenn ich vorher kein so richtig gutes Bezahlverhalten, aus welchen Gründen auch immer hatte, konnte es zu Schwierigkeiten geben. Und das kann ich aus eigener Erfahrung, ich habe meine Zeit lang sehr inflationär Girokonten eröffnet. Einfach lustigerweise, du wirst dich daran erinnern, wenn du sagst PFM-Software, die muss man ja testen. Mhm. Und was brauchen wir zum Testen? Konten. Es gibt ja keine Testkonten, sondern es gibt ja nur Echtkonten. Das führte dann dazu, dass man irgendwie 10 Girokonten hatte und dann irgendwie irgendwann keinen mehr so richtig guten Score.
Ja.
Obwohl man eigentlich gar nichts damit gemacht hat.
Ja. Nee, ich kenne das gut. Aber das ist auch sozusagen ein Punkt, um nach vorne zu schauen. Das ist natürlich die große Chance von Open Banking, auch abseits von Auskunftei. Weil du hast mit einem Blick aufs Konto immer ein ganz konkretes, tagesaktuelles Bild auf die finanzielle Situation, auf das Verhalten eines Menschen letztendlich oder auch einer Firma. Es geht im B2B-Kontext genauso. Und das bedroht natürlich Geschäftsmodelle von Auskunftei. Es hat aber auch in ganz vielen anderen Use Cases, sei es bei der Bonitätsprüfung für Mietwohnungen etc., hat das eine viel bessere Aussagekraft, als es zum Beispiel in Auskunftei eine rückwirkende haben könnte.
Zeig mir deinen Kontostand und ich sag dir, wer du bist. Das, glaube ich, gilt immer noch.
Ja, im Prinzip, aber ich mache mal gerne das Beispiel für Immobilienvermietungen. Da habe ich ein ganz spannendes Startup mitfinanziert, das nennt sich RentCard und die schauen einfach, hast du deine Miete immer pünktlich bezahlt in der Vergangenheit, in den letzten 12 Monaten? Dann bist du wahrscheinlich ein relativ guter Mieter, wenn du mal 3 Monate nicht bezahlt hast, dann wieder 3 Monate nachgeholt hast etc. oder einmal am 15. oder einmal am 10. zahlst, ist es ein bisschen anstrengender. Da kann man jetzt drüber diskutieren, ist es gut oder ist es schlecht, dass es diese Transparenz gibt. Wir würden immer argumentieren aus dem Open Banking Bereich heraus, dass die Transparenz immer was Gutes ist und die Leute auf beiden Seiten des Vertrags sich informierte Entscheidungen dann treffen können.
Ihr seid ja auch, glaube ich, mit FinAPI bei ImmoScout implementiert, aber das ist jetzt nicht das Produkt, was du gerade beschrieben hast, sondern es sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe sozusagen.
Bei ImmoScout, da machen wir mit Giroident, da machen wir nur die Identifikation für eine Schufa-Auskunft. Das ist auch so ein Open Banking Use Case, dass du mit einem Login ins Konto, der ja heute auch mit einer TAN erfolgt, eigentlich sehr gut sagen kannst, die Person, die gerade vor dem Bildschirm sitzt und sich erfolgreich ins Online-Banking eingeloggt hat, das wird auch der Kontoinhaber sein. Und dann kann ich den Namensabgleich verwenden und in dem Fall wird zum Beispiel eine Schufa-Auskunft verschickt.
Jetzt haben wir ja schon tatsächlich ein, zwei Use Cases von euch, also von FinAPI oder generell vom Thema Open Banking. Ich glaube, ihr unterscheidet euch ja jetzt nicht so sehr von anderen Anbietern, was die Use Cases betrifft. Aber wenn du jetzt mal so ein 360-Grad-Bild machen würdest, was sind so die klassischen Use Cases? Also wir haben natürlich, klar, ne, das Thema Auskunft High, also Bonität, aber da ist ja, wenn ich mir euer Produktportfolio anschaue, ja durchaus noch ein paar mehr Cases.
Ja. Also ich würde sagen, der klassische Use Case, oder ich kann mal ein bisschen abstrakter anfangen. Ein Blick aufs Konto, das ist ja immer eine relativ hohe Hürde, weil es da um sehr persönliche Daten gibt. Also es gibt da kaum eine Information, die ich nicht aus den Kontobewegungen rauslesen kann. Deswegen muss der Nutzen auch relativ hoch sein. Ich werde immer gefragt, ja, wann geben denn die Kunden ihre Kontozugangsdaten bei euch ein? Dann gebe ich immer zurück, naja, wenn der empfundene Nutzen des Kontoinhabers höher ist als der empfundene Disnutzen dafür, dass ich mich transparent mache. Das heißt, du brauchst irgendwie einen relativ starken Use Case an der Stelle. Und der Klassiker sind in dem Fall die Kreditthemen, die Konsumentenkredite. Aber was ich ganz spannend finde, da hat auch die ING vor ein paar Tagen das so als große Neuigkeit gelauncht. Das Ganze findet jetzt auch im Immobilienkreditkontext statt. Das heißt, man kann mit der Technologie, die wir bieten mit Open Banking, kannst du auch einen Immobilienkredit für mehrere hunderttausend Euro sofort rein technologisch durchentscheiden, ohne dass dort eine Person noch manuell sitzen muss. Wir machen diesen Use Case, machen wir zum Beispiel mit der VR Bank Hessenland. Und dort haben wir also 100% der Kunden, die dort den Link geschickt bekommen, sich für den Immobilienkredit die Kontodaten online zur Verfügung zu stellen, nutzen das. Also wirklich alle. Da hat keiner ein Interesse mehr daran, wenn er eh weiß, dass er seinen Kontoauszug einschicken muss, dass er das lieber per Papier oder wie auch immer macht. Und das zeigt schon, dass es am Use Case da dran hängt. Andere Use Cases, die ziehen sich ziemlich breit durch. Ich habe vorhin gesagt, also alles, was mit Vermietung stattfindet, also gerade so die Einschätzung eines Mieters, dass wenn man da zurückschaut, was passiert denn heute? Heute, wenn ich eine Immobilie vermieten möchte, dann mache ich mir, wenn das ich bewerbe, bei mir, ja, bewerben, dann mache ich mir Gedanken drüber, wie wahrscheinlich ist es, dass der A mir die Miete zahlt und B, dass er mir die Wohnung kaputt macht. Und dann suche ich mir irgendwelche Proxys am Markt, die mir diese Einschätzung erlauben. Da hat sich heute aus irgendeinem Grund die Schufa-Auskunft etabliert. Aber die Schufa-Auskunft sagt mir mit Sicherheit sehr wenig darüber, ob der meine Wohnung demoliert. Noch hat das eine relativ geringe Aussagekraft, ob ich zukünftig auch die Miete bezahlt bekomme. Deswegen gibt es dort immer mehr Unternehmen, die auch hier Open Banking nutzen. Rentcard habe ich vorhin gesagt, aber es gibt auch Immobilien-Scout etc., die dahin gehen und die Open Banking-Daten nutzen zur Einschätzung eines Mieters. Und dann geht es aber in die volle Breite. Also wir haben über immer noch PFM-Use-Cases, da gibt es nicht mehr viele, aber Finanzguru zum Beispiel, bisschen ja, Liquiditätsmanagement ist im B2B-Kontext, wird es jetzt immer stärker, dadurch, dass es wieder Zinsen gibt. Ja, und dann gibt es ganz viel Analytics-Themen auch. Ich finde, ein ganz spannender Use-Case war auch das Thema Gambling, also Online-Wetten. Dort können wir mit einem Blick aufs Konto einschätzen, bis zu welchem Betrag eine Person sinnvollerweise Geld einsetzen sollte beim Wetten. Also man kann sozusagen die Limits dort berechnen. Also dass nicht jemand sein komplettes Geld auf den Kopf haut, sondern wenn er eben 5.000 Euro verdient, dann darf er wahrscheinlich mehr Konto für sein Hobby Sportwetten einsetzen, als wenn er nur 1.200 Euro hat. Und da kann man auch tatsächlich positive Sachen beibringen. Das ist aber die ganze Seite Datenauswertung und dann gibt es natürlich im Payment noch genauso viele Use Cases.
Und das Thema KYC hast du ja ganz am Anfang auch flankiert. Ein Case, wenn es darum geht, mich als reale Person zu identifizieren.
Also KYC ist auch fast einer der schnellst wachsenden Cases bei uns. Da haben wir einen großen Push zum Beispiel bekommen bei den Steuererklärungen. Mittlerweile nutzt fast jede Steuersoftware die FinAPI Giroident-Lösung. Die brauchst du, weil du dich für das Einreichen der Steuererklärung über Elster muss man sich mittlerweile identifizieren vorher. Das wird dann einfach durch einen Blick aufs Konto gemacht und das passt wunderbar. Aber auch bei Giroident gibt es aus meiner Sicht noch viel, viel mehr Use Cases, die gar nicht so genutzt werden. Ich finde, ein klassischer Case ist zum Beispiel das Onboarding bei einem Versicherungsportal. da verschicken immer noch sehr, sehr viele Versicherungen Briefe an die Kunden, um dort dann die Zugangsdaten fürs Versicherungsportal freizuschalten. Ich kann das aber relativ leicht machen, indem ich einfach mit Giroident die Person identifiziere und dann gleiche ich noch mit dem erfolgreichen Login aufs Konto die Kontonummer ab mit der Kontonummer, die sowieso schon genutzt wird für die Beitragszahlung. Und dann bin ich mir nahezu 100% sicher, dass das die Person hier ist. Und dann kann ich direkt das Onboarding starten. Also damit kann ich ohne jeden Postbrief auch das User-Erlebnis viel, viel stärker nach vorne bringen. Das ist nur ein so ein Use Case.
All diese Cases, wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, der Kontoauszug als durchaus sensibles Thema, sagt ja eine Menge über eine Person aus. Kommen wir mal zum Thema Datenschutz. Du hast richtigerweise gesagt, ja, Menschen sind dann bereit, ihre Daten preiszugeben und zum sensiblen Zugang, wie beispielsweise zum Online-Banking, wenn entsprechender Nutzen dahinter steht. Ich glaube, nachvollziehbar und einfach ist es noch, wenn ich jetzt Geld haben möchte, da bin ich ja quasi Bittsteller, Bittstellerin und will vielleicht meinen Konsumentenkredit möglichst schnell haben, dann bin ich vielleicht auch bereit, meine Daten entsprechend schnell bereitzustellen, vor allen Dingen, weil es ja dann auch den ganzen Kreditprozess beschleunigt. Aber es gibt da ja, du hast ja ganz viele Cases genannt, beispielsweise Auskunft High, also beim Thema Vermietung oder wenn ich Mieter werden möchte. Wie geht ihr denn oder wie ist eure Erfahrung? Also sind Menschen heute bereiter, also im Sinne von mehr bereit als vielleicht noch vor 10 Jahren ihre Daten, insbesondere zum Banking bereitzustellen, weil ich könnte mir vorstellen, dass es immer noch ein super sensibles Thema ist. Und daran anschließend die Frage, wie geht ihr denn damit um? Sind die Daten, also habt ihr die Daten oder seid ihr, verzeiht mir das hässliche Wort, eine Art Durchlauferhitzer? Das heißt, ihr gibt es eigentlich mehr weiter. Ja.
Also zunächst mal kann ich dir sagen, wir sehen ganz klar einen Trend, dass die Bereitschaft zur Nutzung von Open Banking massiv ansteigt. Also wenn ich da zurückschaue, auch nur 3-4 Jahre, war es unfassbar anstrengend, die Menschen davon zu überzeugen, sich für den digitalen Weg über das Open Banking zu entscheiden. Also da gab es bei Kreditprozessen immer die zwei Varianten. Entweder du nimmst jetzt den kurzen Weg über Open Banking oder kannst weiterhin über Papier deine Sachen einschicken. Das Gleiche hat man bei fast allen Use Cases gemacht. Da war Open Banking immer nur eine von mehreren Optionen. Das hat sich massiv gewandelt. Also wenn ich das, für mich das plakativste Beispiel ist das Thema Steuererklärung, was ich vorhin genannt habe. Dort werden, ich glaube, wenn man so einen Kunden wie Buhl nimmt, da werden 3 oder 4 Varianten zur Auswahl gestellt und am meisten wird Giroident von FinAPI, also über Open Banking genutzt, weil das eben das ist, was für die Personen am bequemsten ist. Und da ist mittlerweile so viel Vertrauen da, dass man dort sagt, ja okay, Online-Banking-Zugangsdaten, die habe ich gerade im Kopf, das kann ich schnell machen, bevor ich jetzt zum Beispiel meine PIN des Personalausweises mit zusätzlicher App oder irgendwie sowas runterlade. Da sind einfach die Hürden dann viel höher, obwohl es sicher ist. Also dieser Trade-off zwischen Convenience und gefühlter Sicherheit, der hat sich aus meiner Sicht stark zugunsten von Open Banking auch gewandelt. Das heißt, da vertrauen die Leute viel mehr. Die sind es viel mehr gewohnt, jetzt auch mit Online-Banking-Zugangsdaten irgendwelche Sachen freizuschalten oder damit zu machen. Also das funktioniert. Das Thema Datenschutz ist ein sehr, sehr großes und da haben wir uns als FinAPI tatsächlich auch sehr früh positioniert, dass wir einen sogenannten Datenausgangsfilter eingebaut haben. Das heißt, wenn du bei uns Kunde wirst, und ich bin meines Wissens ziemlich sicher, dass wir der Einzige sind, der sowas anbietet, dann wirst du gefragt, welche Daten brauchst du eigentlich und nur diese Daten geben wir dann unserem Kunden weiter. Also zum Beispiel bei KYC. Bei der Steuererklärung, da kriegt er nur, ja, ist die Person ja oder nein, der kriegt keine sonstigen Informationen. Oder wenn jemand nur Mieteinnahmen abgleichen will, dann kriegt er eben nur die Mieteinnahmen und sonstige Ausgaben im Supermarkt oder sonst wie, die kann er gar nicht sehen. Da positionieren wir uns als BaFin-regulierter Zahlungsdienstleister auch ein Stück weit als Gatekeeper, als ja letztendlich im Sinne des Kontoinhabers, als Schutzperson, dass die Daten nicht ungefiltert nach außen gehen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für die Akzeptanz.
Taucht ihr denn im Prozess überhaupt auf? Also seid ihr sichtbar für die Konsumentinnen und Konsumenten oder sieht man nur links unten irgendwie, dieser Dienst ist bereitgestellt von FinAPI und der Kunde bekommt vielleicht am Ende davon gar nichts mit, was jetzt gar nicht Schlechtes sein muss, sondern das interessiert mich.
Nee, das ist relativ einfach. Das schreibt die PSD2-Regulierung vor, dass der Verbraucher in dem Fall immer klar erkennen können muss, wer sein BaFin-überwachter Zahlungsdienstleister oder Kontoinformationsdienst ist. Das heißt, wenn unser Kunde, und das ist in den meisten Fällen so, nicht selber eine BaFin-Zulassung hat, dann müssen wir deutlich erscheinen und dann steht auch ganz klar da, dieser Service kommt von FinAPI und dann müssen auch unsere Nutzungsbedingungen zum Beispiel akzeptiert werden. Wenn der Kunde selber eine BaFin-Zulassung hat, selber eine Bank ist oder selber ein Kontoinformationsdienst ist, dann sind wir nur technischer Dienstleister im Hintergrund, dann steht sozusagen der Kunde mit seiner eigenen Lizenz dafür gerade.
Den Fall gibt es aber auch. Also dass du sagst, wir sind auch technischer Dienstleister für beispielsweise Banken, einfach weil eure API einfach gut funktioniert und leicht sich integrieren lässt.
Wir sind auch Dienstleister für andere Aggregatoren. Also das sieht man häufig gar nicht, für wen wir überall aktiv sind. Macht auch Sinn jetzt rein vom technischen Hintergrund. Es macht für viele, viele Nutzer überhaupt keinen Sinn, diese Kleinstbanken anzubinden, die wir über die Jahre angebunden haben, wo selbst wir nur ein paar hundert Abfragen im Monat haben. Da kommen dann auch größere Aggregatoren oder internationale Aggregatoren auf uns zu und nutzen uns zum Beispiel. Das fällt dann aber nicht auf im Vordergrund.
Wenn wir nochmal auf eure Gründungsgeschichte zurückgehen und in den Märkten, wo ihr ursprünglich aktiv seid und wenn du auf heute schaust, was sind denn so bei euch so die am schnellsten wachsenden Märkte, also jetzt mal bezogen auf die Länder, kann man sagen, ist Deutschland eine Vorreiterrolle, sind wir eher Nachzügler? Weil wenn wir über Open Banking sprechen, hat man so den Eindruck, insbesondere wenn man in Richtung UK schaut, ist man dort sehr viel weiter. Aber mir fehlt so ein bisschen ja, das belastbare Argument. Also ist das so oder kann man das heute nicht mehr sagen?
Ja, nee, kann man schon sagen. Also ich würde sagen, UK und Deutschland sind die am meisten entwickelten Länder. Also Deutschland ist nicht viel hinter UK. In UK passiert relativ viel, da wird viel gemacht. Aber von der breiten Akzeptanz würde ich sagen, ist Deutschland schon auf einem ähnlichen Niveau. Insbesondere, weil hier durch die Vergangenheit, weil PSD2, weil man es vor der PSD2 schon kannte, FinTS, viele, viele Use Cases schon vertraut sind. Deswegen haben wir auch hunderte von Kunden. Und in UK, wenn ich mir die Aggregatoren dort anschaue, die haben dann teilweise nur 30, 40 Kunden, haben zwar ein ähnliches Volumen, aber das ist dann sehr konzentriert auf einzelne Märkte. Bei uns ist das schon viel, viel mehr in der Breite angekommen. Dagegen sieht man dann aber, wenn man so in die einzelnen Märkte weitergeht, so von Österreich Richtung Osteuropa, das sind dann jeweils, würde ich sagen, 18 Monate Timelag dazwischen, wo man sich, glaube ich, immer in den großen Ländern anschaut, welche Use Cases funktionieren und dann werden die auch in die kleineren Länder ausgerollt. Was wir nicht gesehen haben, kann mich jetzt nicht erinnern, ist, dass irgendein Use Case in einem kleineren Land wie Tschechien oder so zuerst explodiert ist und dann in die größeren Länder ausgerollt wurde, sondern das geht eigentlich immer andersrum.
Wenn wir uns jetzt so ein bisschen die Länder uns anschauen, dann darf man natürlich eine wichtige Nachricht nicht verheimlichen oder nicht verheimlichen ist Quatsch, das ist ja sowieso nicht, aber es soll nicht unerwähnt bleiben. Ihr seid ja jetzt Teil von Fabric, wir haben eben am Anfang darüber gesprochen, wie wird es ausgesprochen, Fabric offensichtlich, Italien in dem Fall. Wie kam es dazu, würde mich interessieren und inwiefern hilft euch das?
Also zunächst mal, wir sind sehr, sehr happy, dass das geklappt hat. Wie sieht der Verkauf aus? Also verkauft hat Schufa ihren 75% Anteil. Also ursprünglich hatte die Schufa 75% von uns gekauft.
Die anderen 25% habt ihr als Gründer, glaube ich, noch.
Martin und ich halten jeweils 12,5%. Und wir behalten die auch weiterhin. Also wir haben gesagt, wir wollen nicht unsere Anteile verkaufen. Wir glauben weiterhin daran, dass der Markt sich jetzt weiterentwickelt. Und deswegen sind wir als Shareholder weiterhin hier im Unternehmen aktiv und auch sind auch im Management geblieben. Die Schufa hingegen, ich glaube, so viel kann ich sagen, war die Rationalität, dass sie gesagt haben, wir wollen Open Banking nutzen. Sie nutzen es auch sehr aktiv, aber wir müssen nicht mehr unbedingt Open Banking besitzen als Eigentümer. Und deswegen hat man beschlossen, dass das jetzt nicht mehr zum Kerngeschäft gehört, hier auch einen Open Banking Anbieter im Konzern zu haben, sondern das lieber weiter zu verkaufen. Und wir sind insofern ganz dankbar, weil wir mit Open Banking, mit Fabric einen Partner gefunden haben. Muss man wissen, Fabric ist das FinAPI von Italien. Also ist mit weitem Abstand der führende Open Banking Anbieter in Italien, gehört zur Banca Sella Gruppe. Das ist eine Privatbank, aber auch eine sehr innovative Privatbank, mehr 200-jähriger Tradition. Also alles sehr stabil, aber trotzdem innovativ. Und Fabric, und das ist der große Unterschied, ist selber gewohnt, in diesem Markt zu agieren. Die kennen die Probleme und die wissen, dass es ein Wachstumsmarkt ist und die wissen, dass man dort investieren muss. Und dort gibt es eben nicht, wie man sonst in Konzernstrukturen hat, so kulturelle Diskussionen, wenn wenn du eine Konzernmutter hast, die sehr traditionell ist, sehr gut im Markt etabliert ist, sehr profitabel ist. Und auf der anderen Seite hast du ein junges Startup, was eigentlich viel Investitionsmittel benötigt und europäisch agieren muss. Und der zweite Punkt ist, mit Fabric können wir jetzt auch tatsächlich eine europäische Abdeckung in der kompletten Breite anbieten. Und das ist immer wichtiger geworden in den vergangenen Jahren. Wir hatten in den letzten Jahren immer nur so ein bisschen den Push von unseren Kunden, die gesagt haben, ja, wir sind in Deutschland erfolgreich, wir wollen jetzt auch ins europäische Ausland gehen, da würden wir gern mit euch rausrollen. Das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist auch, dass wir bei großen internationalen Ausschreibungen wie von Amazon oder Citibank etc., dass die immer schauen, wer kann mir eine komplett europäische Abdeckung anbieten oder zumindest die größten Länder. Und da hatten wir eigentlich keine Chance und jetzt mit Fabric sind wir da mittendrin und sehen uns da auch für die Zukunft gerüstet.
Bleibt FinAPI dann als Marke erhalten oder wird das irgendwann alles Fabric?
Nee, also vielleicht kurz zum Stand. Jetzt sind wir sozusagen zwischen Signing und Closing. Signing ist der Vertragsabschluss, Closing ist, wenn das wirklich abgeschlossen ist. Closing findet dann statt, wenn die BaFin letztendlich das Inhaberkontrollverfahren abgeschlossen hat. Da muss jetzt muss Fabric Unterlagen einreichen, wer ihre Eigentümerstruktur ist und dann erst ist das Ganze genehmigt und durch. Und dann wird man sich zusammensetzen und über die zukünftige Ausrichtung schauen. Also zunächst mal die Firma FinAPI bleibt auf jeden Fall erhalten als eigenständige deutsche GmbH. Wir werden die deutsche BaFin-Lizenz aufrechterhalten und wir werden auch den Namen FinAPI aufrechterhalten. Also da gibt es in den nächsten Jahren keine Diskussion. Zumindest ist es so bislang entschieden. Was ich schon auf jeden Fall machen möchte, ist, dass ich die Firmen sehr schnell zusammenführen möchte, dass man eben aus einem einheitlichen europäischen Vertriebsgedanken agiert, dass man eine einheitliche europäische Produktstrategie hat und dann vielleicht auch die neuen zusätzlichen Fähigkeiten von Fabric mit nach Deutschland bringen kann.
Du sagst einheitliche Produktstrategie, einheitlicher Vertrieb. Das ist, glaube ich, stelle ich mir noch leicht vor oder leichter vor, aber was ist mit Technik? Also es gibt ja ein Fabric-Produkt oder Produktportfolio und es gibt ein FinAPI-Produktportfolio. Wird das irgendwann gemerged oder läuft es parallel?
Ja.
Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, da gibt es zwei Sichten drauf. Also das eine ist die Sicht für den Kunden, für den FinAPI-Kunden oder den Fabric-Kunden. Da werden wir es einfach so machen, dass wir wechselseitig die APIs einbinden in unsere Systeme, im Backend. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, in dem Fall sind wir ein lizenzierter Kontoinformationsdienst und wir nutzen einfach die Fabric-API bei uns im Backend. Wir binden die mit ein und können dann über die FinAPI, über die bestehende FinAPI auch die Kontozugriffe auf zum Beispiel italienische Banken oder französische Banken etc. mit anbieten. Das ist die eine Sicht und auch in die andere Richtung. Mittelfristig oder langfristig wird man irgendwann mal diskutieren, ob man zwei komplette Systeme braucht, die dasselbe machen, weil letztendlich tun ja beide Kontoanbindungen machen. Da ist aber die ganz klare Strategie, also sowohl von uns als auch von Fabric, dass jetzt erstmal das Wachstum im Vordergrund steht. Das heißt, es gibt überhaupt kein Interesse dran, jetzt irgendwelche Kostensynergien zu machen und dadurch vielleicht den einen oder anderen Kunden zu verlieren, weil er auf eine neue Schnittstelle migrieren muss. Das wäre Harakiri. Deswegen gehe ich davon aus, dass man eher noch in den sauren Apfel beißt und nochmal über ein paar Jahre die Systeme parallel weiterlaufen lässt. Nichtsdestotrotz werden wir uns dann sicher schnell entscheiden, dass zukünftige Bankanbindungen eher auf der einen Seite oder auf der anderen Seite gemacht werden. Also so Doppelanbindungen wird man dann nicht mehr haben und dadurch allein wird schon Synergien geben.
Und ihr beide bleibt auch entsprechend am Start. Also du hast gerade gesagt, ihr seid Shareholder, okay, aber ihr bleibt auch operativ zunächst einmal.
Das ist der Plan und aktiv. Auch deswegen haben wir ja auch nicht verkauft. Es gab natürlich das Angebot auch mitzuverkaufen, aber wir haben gesagt, nein, wollen das jetzt noch weiter gestalten. Wir wollen sicherstellen, dass es hier in die Zukunft auf dem richtigen Weg ist und deswegen sind wir auch dabei.
Weiter gestalten finde ich ganz interessant, weil es passiert ja einiges. Die PSD3, PSA steht ja auch vor der Tür. Hat das Einfluss auf Open Banking? Was ändert sich? Und wenn du so ein bisschen in die Glaskugel schaust, und ich will jetzt gar nicht sagen, die nächsten 10 Jahre, das ist Quatsch, und die nächsten 5 Jahre, glaube ich, auch schwierig, aber so die nächsten 2, 3 Jahre, welche Themen werden wir denn erleben im Open Banking? Also, oder anders gesagt, womit beschäftigt ihr euch jetzt?
Ja.
Fernab des normalen Wachstums und Ausbau des Produktportfolios, was ihr sowieso schon habt.
Also, wir haben ja jetzt bislang immer von Open Banking gesprochen, aber das eigentliche Thema ist Open Finance. Und zwar kommt jetzt die FIDA-Regulierung und die soll irgendwann, ja, ich schätze Anfang nächsten Jahres, verabschiedet werden. Das ist dann das Pendant zu PSD2 für den kompletten Finanzmarkt. Das heißt, dort werden dann die Banken zum Beispiel oder auch sämtliche Asset Manager Schnittstellen bereitstellen müssen für Portfoliodaten, für Kreditkartendaten, für Ratings. Also alle Unternehmen, die heute schon irgendeiner Regulierung unterliegen, müssen dann ihre kompletten Daten, Versicherungen, ganz groß eigentlich der Hauptpunkt, müssen ihre Daten über Schnittstellen zur Verfügung stellen. Und das ist sozusagen nochmal ein Riesenboost im Vergleich zu PSD2, wo wir nur Zahlungskonten hatten. Wenn wir jetzt plötzlich über Schnittstellen einen Rundumblick auf die Finanzen von einem Kunden generieren können. Und da konzentrieren wir uns drauf. Was ich vorhin noch vergessen habe zu sagen, ist, wir machen ja nicht nur, dass wir die Daten rausholen, sondern wir bieten gleichzeitig Banken auch die aktive Schnittstelle an, dass sie eine PSD2-Schnittstelle können. Da ist zum Beispiel die DKB gerade auf unsere Schnittstelle gewechselt. Das machen wir dann auch für die PSD3 oder für FIDA, dass wir zum Beispiel für Versicherungen die Schnittstellen zur Verfügung stellen, dass die Daten nach außen gehen können. Und gleichzeitig sind wir natürlich auf der anderen Seite und nutzen die Daten und werden die aggregieren. Und ich erwarte mir da sehr, sehr, sehr viel. Also gerade aus dem Versicherungsbereich oder dem Anlagespektrum, da wird sich viel tun durch Finance in dem Fall.
Open Finance. Und dann sprechen wir aber eben halt zwischen der Kommunikation nicht mehr. Wir haben ganz richtigerweise viel über das Thema Open Banking. Da geht es ja sehr stark um das Thema Endkundin, Endkunde Richtung Bank. Sondern hier sprechen wir dann quasi über Interbanken oder unternehmensweite Kommunikation und Schnittstellen. Was ja auch nochmal vom Transaktionsvolumen eine ganz andere Liga ist. Das heißt, das ist so das Thema, wo ihr jetzt euch in den nächsten Monaten fokussiert oder verstärkt mit beschäftigt.
Ja, da sind wir schon ganz stark mit involviert. Da kommen immer mehr Player, sei es Versicherungen oder Asset Manager auf uns zu, dass wir einfach mal kurze Workshops halten zu dem Thema. Weil das ist aus meiner Sicht relativ unglaublich. Da passiert exakt das Gleiche wie vor der PSD2. Vor der PSD2 hatten wir x Workshops mit Banken, auch dann moderiert durch die BaFin, bei denen die Nutzer der Daten, also wir, die Fintechs in dem Fall, und die Banken permanent aneinander gekracht sind und gesagt den Banken, nee, die Daten kriegt ihr nicht, das braucht ihr nicht. Und wir sagen, wir brauchen die Daten. Und dann wurde es ewig hin und her diskutiert. Und am Ende des Tages kam dann die BaFin und hat dann Machtwörter in verschiedenen Szenarien gesprochen. Und dann kamen so ein bisschen alle Parteien raus und haben gesagt, ja, eigentlich wäre es schon sinnvoll gewesen, wir hätten mal vor der Umsetzung der Schnittstellen miteinander gesprochen. Und nicht erst, als es dann da war, was wir jetzt alles anpassen müssen auf Druck des Regulators. Und bei Versicherungen ist momentan zum Beispiel der gleiche Reflex. Da gibt es Diskussionen. Also wir haben heute die Kunden gefragt. Und also kein Kunde hat gesagt, er braucht irgendwie einen Instant-Zugriff auf seine Versicherungsprodukte. Deswegen wollen wir als Versicherung eigentlich gar nicht die Daten direkt rausgeben. Ja, dann sage ich als Fintech, sagt es heute keiner, weil er die Use Cases nicht kennt. Aber wenn ich zukünftig einen Versicherungswechsel innerhalb von Minuten anbieten kann, bei dem ich ihm maßgeschneiderte Konditionen aufbauend auf seinen bisherigen Vertrag anbieten kann, dann hat er natürlich ein Interesse, das sofort zu machen und nicht 3 Tage zu warten oder 2 Wochen zu warten, bis die Versicherung die Daten rübergibt. Und da gibt es natürlich verschiedenste Interessen, die momentan aufeinander prallen. Aber es wird kommen. Also das kann ich nur jedem sagen. Das lohnt sich nicht, dieser Kampf.
Ja, genau. Also was du gerade sagst, ist, glaube ich, exakt das, was wir im Bankenumfeld erlebt haben. Weil der Kontowechselservice, ihn zu nutzen, ist natürlich schön, aber selber Daten bereitzustellen, damit ein Kunde möglicherweise von mir weggeht zu einer anderen Bank, das wollte natürlich keiner. Und das Gleiche beschreibst du jetzt im Bereich Versicherung. Dabei glaube ich auch, es ist nicht aufhaltbar und es kommt ja nicht darauf an, wie leicht ich es dem Kunden ermögliche zu wechseln, sondern ich halte ihn ja im besten Falle dadurch, dass mein Produktportfolio so gut ist, dass er gar nicht wechseln möchte.
Absolut.
Das hat, glaube ich, gedauert und bin da ganz bei dir. Es ist wahrscheinlich schwer aufhaltbar, wobei ich natürlich die Sichtweise aus einer Konzernsicht oder aus einer Unternehmenssicht zumindest in Teilen nachvollziehen kann. Du hast gerade gesagt Open Finance und das Thema in quasi Interbanken Kommunikation oder Schnittstellen. Open Finance ist natürlich auch alles, was mit Zahlungsverkehr zu tun hat. Und auch da erleben wir durchaus jetzt Use Cases. Ich denke an solche Sachen wie Request to Pay oder auch andere. Kannst du da auch ein bisschen Ausblick geben?
Ja. Also Payment ist bei uns explodiert in den letzten Jahren. Also wir machen mittlerweile schon mehrere Milliarden Zahlungsvolumen pro Monat, die wir über die PSD2-Schnittstellen wickeln. Und das wird jeden Monat mehr und mehr und mehr. Also das funktioniert und das ist auch in der Breite schon angekommen. Was bislang noch relativ wenig funktioniert, sind PSD2-Zahlungen im E-Commerce, erstaunlicherweise, weil die PSPs, also die Payment Service Provider, noch nicht wirklich auf diesen Zug aufgesprungen sind und das mit anbieten. Da bin ich leider selber nicht tief genug drin. Aber auch da merken wir jetzt, dass sehr, sehr viel Nachfrage kommt. Ungefähr seit 3, 4, 5 Monaten bewegt sich da einiges. Spannend wird aus unserer Sicht jetzt ein Move von Klarna, die, soweit ich es verstanden habe, jetzt nicht mehr Sofortüberweisung einzeln direkt am Markt anbieten, sondern alle in die Klarna-Suite reinzwingen. Und da gibt es große Chancen. Und die große Möglichkeit bei PSD2-Zahlungen ist natürlich, dass sie um ein Vielfaches geringere Kosten haben als Kreditkartenzahlung oder PayPal-Zahlungen. Und deswegen müsste da eigentlich die Nachfrage weiter steigen. Ich denke gerade an so Use Cases, bei denen man nicht jetzt eine harte, schnelle Conversion-Hürden abbauen muss, also beim Handtaschenkauf oder sowas. Aber sobald es höherpreisig ist, wie eine Ferienimmobilie mieten oder ein Fahrrad kaufen oder sowas, dann bin ich schon mal bereit, auch 2 Klicks mehr zu machen, wenn mir das was hilft. Also das geht im Payment. Was ich selber ganz spannend finde, ist, dass wir jetzt mit Fabric eine zusätzliche Lizenz im Konzern haben. Wir haben die E-Money-Lizenz jetzt mit dabei. Das heißt, wir können auch Zahlungen entgegennehmen, sie auf einem Konto verwalten und dann ausschütten. Das ist ein Use Case, der insbesondere bei Plattformen hochrelevant ist. Wenn du zum Beispiel bei Amazon einkaufst, dann klickst du dir aus 5 verschiedenen Shops, das merkst du aber gar nicht, klickst du bei dir Amazon dir deinen Warenkorb zusammen und zahlst dann am Ende irgendwie 50 Euro an Amazon. Im Hintergrund werden aber an die 3 Shops jeweils 12,20 Euro verteilt. Das geht heute nicht, wenn du keine E-Money-Lizenz hast. Dann müsstest du 3 Zahlungen auslösen, einen an den einen Shop, einen an den anderen Shop und so weiter. Mit der E-Money-Lizenz kannst du das Geld poolen und dann weiterreichen. Also da ergibt sich einiges.
Stichwort Marketplace. Dann, ne? Genau. Also das, was wir bei Rakuten, bei Amazon ja mittlerweile auch überall sehen, Zalando etc. pp. Und genau, dafür brauchst du die E-Money-Lizenz. Das heißt, auch damit habt ihr jetzt im Prinzip einen blinden Fleck auf der Landkarte zugemacht und könnt auch das anbieten. Heißt aber, wenn man sich das so ein bisschen anschaut, auch jetzt den Wechsel zu Fabric, also in die Fabric-Familie nach Italien, gibt es ja Schlimmeres, gerade auch vom Wetter, Spaß beiseite, hat aber jetzt bei euch dazu geführt oder führt bei euch langfristig dazu, dass ihr euer Produktportfolio ja nicht nur ausbaut im Sinne von, dass ihr einen größeren Reach habt, sondern auch tatsächlich neue Use Cases anbieten könnt, beispielsweise E-Money-Lizenz.
Ja, also das wird extrem spannend. Was ich zum Beispiel sehr reizvoll finde, Fabric hat jetzt vor ein paar Wochen, es ist wirklich ganz kurz her, haben sie einen Soft-POS gelauncht. Das heißt, dass du als Händler direkt, also dass du eigentlich nur noch dein iPhone brauchst, um Kreditkartenzahlungen entgegenzunehmen. Also das heißt, du kannst als kleiner Markthändler dir eine App von Fabric auf dein Handy runterladen und ab sofort bist du in der Lage, bargeldlose Zahlungen anzunehmen. Da braucht es nicht mehr dieses kleine Gerät, was man heute von vielen anderen Anbietern kennt, was dann noch irgendwie daneben gelegt wird. Das braucht es eigentlich nicht mehr. Und da könnte ich mir vorstellen, gibt es ganz spannende Use Cases. Und in so einen Use Case dann wieder PSD2 mit einzuflechten, stelle ich mir ganz spannend vor. Und da erwarte ich auch für mich persönlich noch eine ziemliche Lernkurve, weil das hatten wir letztendlich noch.
Schon fast ein schönes Schlusswort. Letzte Frage, weil so eine Abmoderation, so jetzt haben wir alles besprochen, das ist immer natürlich unhöflich, aber letzte Frage vielleicht, wenn du so ein bisschen schaust tatsächlich, oder anders, ich würde es anders formulieren, wenn man sich so ein Wunschszenario zusammenbauen könnte und das gar nicht so aus einer FinAPI oder Fabric-Sicht, sondern wenn wir uns die Finanzbranche in Europa ganz generell mal anschauen, Was glaubst du, A, sind spannende Entwicklungen und B, wo würdest du dir denn wünschen, wohin die Reise geht? Auch vor dem Hintergrund, dass wir immer mehr, also das klassische Angstgebilde Tech-Giants, das, was Google, Amazon, Facebook, Apple etc. pp. Tun im Zahlungsverkehr, was ja durchaus mittlerweile relevante Player sind. Und auf der anderen Seite das Thema Regulatorik, die ja nicht immer positiv gesehen wird. Wenn du jetzt so ein bisschen dir dein Wunschszenario zusammenbauen könntest, wie würde das aussehen? Wie sieht der Finanzmarkt oder die Finanzbranche in Europa aus, wenn der Florian alle Hebel stellen könnte?
Uiuiui, da muss ich schauen, wo ich anfange. Also,
wir können auch noch eine Dreiviertelstunde dranhängen.
Nein, das ist eigentlich gar nicht so dramatisch. Für mich war ein sehr interessantes Learning, dass die PSD2 eigentlich ein Role Model Charakter hatte weltweit. Wir haben mittlerweile in Dubai, in der Türkei, in Australien etc. wird überall die PSD2, das Thema Open Banking, nachgemacht und auch die Standards, Berlin Group Standard hat sich weltweit immer wieder etabliert und wird nachgefragt. Das heißt, wir waren eigentlich vorne dran. Was wir aber in Europa dann nicht gemacht haben, ist diesen Vorteil zu nutzen und dann relativ schnell zu schauen, was passiert eigentlich am Markt, was sind die Fehler am Markt, was funktioniert nicht, auszumerzen, sondern da hat es jetzt wieder 4, 5 Jahre gedauert, bis man solche Verbesserungen angefangen hat, um dann nach vorne zu gehen. Also zum Beispiel hatten wir in der PSD2 am Anfang immer gesagt, alle 3 Monate muss der Endnutzer seine TAN erneut eingeben, wenn er ein digitales Haushaltsbuch führen will. Das ist natürlich Irrsinn, hat man jetzt auf 6 Monate verlängert, hätte man aber auch anders diskutieren können, hat aber lange Diskussionen gebraucht. Und das Zweite, was ich gemerkt habe, ist, dass es einfach auf dem amerikanischen Markt zum Beispiel was anderes ist, wenn ich einen Finanzmarkt habe und dort sofort x 100 Millionen Menschen erreichen kann, und ich in Deutschland oder in Europa immer diese nationalen Märkte weiterhin habe, weil wir haben nicht einen europäischen Finanzmarkt. Ich kann nicht ohne weiteres ins Ausland meine Services anbieten. Das merken wir heute im Open Banking. Das ist ein irrsinniger Aufwand, die Schnittstellen in Frankreich anzubinden oder in Spanien, um dort ein gleiches Nutzererlebnis zu bekommen. Also was wäre mein Antrieb? Ich würde einerseits gerne die Regulierung so weit vorantreiben, dass wir einen europäischen Markt, einen ernsthaften europäischen Markt bekommen, bei dem beide Seiten, auch Banken, alle europäisch im Wettbewerb stehen. Also kurzer Exkurs, warum kann ich heute kein Girokonto bei einer spanischen Volksbank eröffnen? Vollkommen aussichtslos momentan, da gibt es keinen Wettbewerb. Das möchte ich gerne haben, dass wir einen europäischen Markt haben und das Gleiche würde ich dann in der Regulatorik sehen. Man kann die Regulatorik negativ sehen, aber wenn man sie positiv konnotiert, dann sollte sie viel dynamischer sein, viel schneller reagieren und auch mehr marktgetrieben agieren und nicht immer nur ausgrenzend und dann mit einem Lag von mehreren Jahren hinterherhinken.
Dann hast du ein noch schöneres Schlusswort sozusagen gesprochen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Florian, für die Insights. Ich glaube, wir haben nicht nur viele Einsichten bekommen, was ihr als FinAPI und jetzt auch in Zukunft zusammen mit Fabric machen werdet. Wir haben darüber hinaus auch nochmal, glaube ich, ein gutes Wrap-up bekommen, was eigentlich Open Banking ist, wohin die Reise geht, insbesondere auch beim Thema Open Finance. Wir haben über das Thema KYC, das ganze Thema Ident gesprochen. Wir haben über Zahlungsverkehr gesprochen, über Versicherung gesprochen. Das heißt, wir haben, glaube ich, heute jetzt in den letzten 45 Minuten sehr viel Erwachsenenbildung betrieben, was nicht das Schlechteste ist. Was mich persönlich freut, ich bin wieder ein Stück schlauer geworden und möchte einfach nochmal herzlich mich bei dir bedanken. Vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir, Mike. Mir hat es Spaß gemacht und gerne jederzeit wieder.
Das nehme ich gerne als Lob an und ja, gerne nochmal. Vielen Dank.